Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 100 John Deere.
Willkommen zu einer besonderen Episode des Farmcast. Wir feiern nicht nur die 100. Folge, sondern sind auch gerade auf der Agritechnica in Hannover und haben uns bei John Deere umgesehen. Welche Highlights und Innovationen hier in Halle 13 zu bestaunen sind. Peter Koch hatte uns in der vorletzten Folge 98, schlauer Schlepper, am Ende des Interviews grob verraten, auf welche Schwerpunkte wir uns freuen dürfen. Aber genug von mir, Peter und Jessica sind auch noch da. Und zwar sehen wir uns heute mal wirklich live, das erste Mal und das zum 100. Jubiläum der Farmcast.
Geschichte, Legende.
Ja, ich bin auch hier. Wir stehen halt hier auch wirklich gerade so zu dritt zusammen.
Jessica, du hast ja noch nichts wirklich so gesehen, ne? Oder? Also dich noch nicht richtig umgesehen? Ja, uns natürlich auch noch nicht.
Ja, erstmal super aufregend, dass wir uns jetzt hier endlich mal sehen. Nee, genau. Also ich habe mir auch noch nichts angeguckt. Ich bin heute Morgen erst angekommen und bin jetzt am Unistand und ja, bin gespannt, was wir jetzt hier Schönes sehen.
Jetzt starten wir dann mal in Richtung Stand von John Deere. Und guck mal, was uns da so erwartet.
Also wir sind jetzt hier in der Future Technology Zone. Und ja, wow. Also ich glaube, hier muss man selber drin stehen, um das beschreiben zu können. An der Decke hängt eine riesengroße Drohne von Volocopter. Und die scheint eingesetzt werden beim Sprühen. Ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil ich glaube, da können sich 10 Leute dranhängen. Und die hebt immer noch ab. Genau, ansonsten haben wir hier noch ein paar kleinere Drohnen, autonomes Fahren. Ja, wow, also zu jeder Maschine scheint ja auch ein kleiner Vortrag abzulaufen. Und es ist auf jeden Fall beeindruckend.
Ja, finde ich auch. Peter bastelt ja auch mal an Drohnen rum oder so. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Ding. Ja. Und dann haben wir noch so einen autonom fahrenden Schlepper, nur mit so einem Vorderteil, oder?
Ja, ist eigentlich nur der Antriebsstrang und der hängt eigentlich direkt mit dem Bodenbearbeitungsgerät, in dem Fall mit einer Scheibenegge zusammen, soll auch soweit autonom fahren. Aber ja, da haben wir ja noch den Experten heute nachher im Interview. Bin schon gespannt, was da noch auf uns zukommt.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Dann sehe ich hier noch so einen Schlepper und da hinten ist dann noch so ein Anhänger dran, bei dem sich auch noch die Räder drehen. Kannst du mir da auch irgendwas zu sagen? Peter ist ja so der Experte, ne?
So wie es John Deere hier beschreibt, da laufen ja auch überall auf riesen LED-Bildschirmen die Videos dazu ab mit den Erklärungen. Also grundsätzlich ist hier der ganze Bereich ziemlich hochtechnologisch angehaucht, würde ich jetzt mal sagen. Und das Teil, was der Thorsten gerade beschrieben hat, das ist praktisch ein Antrieb, wo nicht nur der Schlepper den Hänger zieht, sondern der Hänger den Schlepper schiebt. Also vor allem halt, wenn es irgendwo den Hang hochgeht oder wenn es irgendwo nicht mehr, der Boden nicht mehr so griffig ist, bevor der Schlepper eben nur noch drehende Räder hat, schiebt eben der Hänger mit. So ist hier das Konzept. Genau, wurde auch mit der Goldmedaille von der Agritechnica hier ausgezeichnet, das System.
Dieser Traktor mit E-Auto-Power, er verfügt über 2 elektrische Generatoren, die Bestandteil des Getriebes sind und den Fahrantrieb regeln. Gemeinsam ermöglichen sie eine elektrische Leistungsabgabe von bis zu 100 kW. So kann der Elektromotor auf dem Anhänger mit Strom versorgt werden und bisher einen Hänger mit 2 Achsen und damit 8 Rädern anstatt nur 4 ziehen. So kann der Fahrer den Traktor ohne zusätzliche Ballastierung zum Ziehen breiterer Anbaugeräte nutzen. Ja, auf e-Auto Power sind wir stolz, denn es hat uns die einzige Goldmedaille der diesjährigen Agritechnica eingebracht.
Ja, krass. Das ist also eine große Auszeichnung, kann man das sagen?
Auf jeden Fall, ja. Ja, wir sind hier, wie schon gesagt, heute bei John Deere. Sind jetzt hier auf dem Stand, haben uns jetzt mal ein bisschen zurückgezogen und uns einen Interviewpartner rausgepickt. Am besten, du stellst dich mal selber vor.
Ja, hallo, mein Name ist Timman Köller. Ich bin im Marketing tätig bei John Deere, jetzt aktuell für die Feldhäcksler. Und habe aber vorher auch einige Projekte im Traktorenbereich begleitet, unter anderem auch immer getrieben durch die Überlegungen, wie kann Landwirtschaft in der Zukunft aussehen.
Ja, und du wurdest uns ja heute als Experte auch für die Zukunft vorgestellt. du betreust ja hier auch den Mittelpunkt des Standes. Wir haben ja vor 2 Folgen, also in der Folge 98, schon mit Peter Koch darüber gesprochen, was John Deere die letzten Jahrzehnte im Bereich der Digitalisierung gemacht hat und wie auch der Stand der Technik ist. Was legt ihr denn besonderes Augenmerk auf der ganzen Agritechnica dieses Jahr?
Ja, also wir haben ja einen relativ großen Stand dieses Jahr auf der Messe. Das liegt natürlich daran, da wir ein bisschen den Spagat hinkriegen, natürlich unseren Kunden Lösungen anzubieten, die man heute kommerziell auch erwerben kann. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und jetzt ganz neu, erstmalig auf der Messe eben ein Spezialbereich, der sich um das Thema Future Technologies kümmert und dreht. Und hier ist einfach die Idee, wir möchten unseren Kunden, interessiertem Publikum einfach darstellen, wie John Deere sich die Zukunft der Landtechnik vorstellen kann.
Ja, wir haben ja auch schon das Glück gehabt, dass wir uns das Ganze vorhin mal angeschaut haben, haben auch ein paar Vorträge uns dazu angesehen. Was wird wirklich konkret vorgestellt?
Ja, ganz, ganz konkret sind es eigentlich 3 Themen, die uns hier beschäftigen. Das eine ist einmal die Elektrifizierung. Zum zweiten geht es um autonome Fahrzeuge, also autonomes Fahren. Und als dritten Schwerpunkt haben wir hier den Bereich künstliche Intelligenz. Wichtig dabei ist, glaube ich, zu verstehen, dass die Konzepte, die hier gezeigt werden, tatsächlich auf den Anforderungen, so wie wir sie eben gemeinsam mit unseren Kunden eben zukünftig sehen, basieren. Das heißt, wir werden mit diesen Lösungen ganz konkrete Themen und Herausforderungen, die sich bereits heute schon stellen, lösen werden. Ob die Konzepte, so wie sie hier heute auf der Agritechnica ausgestellt sind, tatsächlich irgendwann mal kommerziell so verfügbar sind, das bleibt es natürlich abzuwarten, aber so stellen wir uns die Zukunft eben vor.
Das ist ja hier eigentlich im Mittelpunkt des Standes ein abgegrenzter Bereich, wo es wirklich nur um das Thema Zukunft geht. Und haben uns ja dann auch die einzelnen Stationen angesehen. Vielleicht können wir mal so einen Kurz-Audio-Rundgang machen, was da zu sehen ist.
Ja, wie gesagt, wir haben zu diesen 3 Überthemen tatsächlich hier Exponate ausgestellt, die ganz konkret zeigen, wie kann die Zukunft aussehen. Das eine ist natürlich, die Bedienlogik von Fahrzeugen noch intuitiver zu machen, das Vernetzen von Fahrzeugen, so dass man letztendlich den Aufwand im Feld entsprechend reduzieren kann, dadurch, dass eben eine Person mehrere Fahrzeuge von seiner Traktorkabine aus zum Beispiel bedienen und überwachen kann. Das ist also ein Thema. Ein zweites wichtiges Thema ist der Bereich Artificial Intelligence. Und hier haben wir uns mal dem Thema Pflanzenschutz gewidmet. Und eigentlich adressieren wir mit dieser Lösung auch mehrere, im Englischen sagt man Pain Points. Natürlich geht es einmal darum, für unsere Kunden effizientere Lösungen anzubieten, Pflanzenschutzmittel zu sparen. Wir wissen aber auch alle, wie die öffentliche Wahrnehmung gerade im Bereich Pflanzenschutz eben aussieht und wir sicherlich zukünftig auch noch strengere Auflagen zu erwarten haben. Und von daher haben wir hier ein Konzept vorgestellt, das nennt sich See and Spray. Hier geht es tatsächlich darum, dass wir durch Kamerasysteme optische Sensoren Unkraut erkennen können und dieses ganz gezielt behandeln.
Die Artificial Intelligence ist ja bei uns in Deutschland hier als künstliche Intelligenz vielleicht noch besser bekannt, nur um das Verständnis nochmal zu geben. Ich finde es sehr interessant, gerade den Bereich künstliche Intelligenz, weil das ja wirklich ein Thema ist, was in der Digitalisierung, glaube ich, jetzt erst in den letzten Jahrzehnten durch das große Sammeln von Daten oder durch das einfachere Sammeln von Daten und natürlich, dass man jetzt gemerkt hat, okay, man kann ja einem Computer eigentlich wirklich was beibringen und er kann selber dann damit arbeiten. Das finde ich eigentlich in dem Bereich echt sehr interessant. Und wie du schon gesagt hast gerade, wenn man natürlich dann dadurch noch effizienter arbeiten kann und umweltwirtschaftlicher besser dastehen kann, ist das auf jeden Fall für mich auch im Bereich für die Gesellschaft auch ein super Ding.
Ja, ich glaube, das ist eben ja gerade unsere Herausforderung als Landtechnikhersteller, dass wir natürlich Lösungen finden, um die Herausforderungen unserer Kunden zu adressieren. Und wie gesagt, all das, was man hier sieht, fußt tatsächlich auf Problemen oder Herausforderungen, die es eben heute gibt. Ich meine, ein weiteres Thema, was wir immer wieder hören, ist die große Herausforderung, qualifiziertes Personal zu finden. Und somit sind wir natürlich als logische Konsequenz bei dem Thema autonome Fahrzeuge, was ganz klar ist. Das ist natürlich gerade für uns, wir wissen, dass es ein schwieriges Thema ist, gerade beim Traktorfahren, das ist ja doch eine sehr emotionale Tätigkeit. Und wir versuchen natürlich heute mit den Lösungen, das Arbeiten für den Fahrer so angenehm wie möglich zu gestalten, arbeiten aber natürlich zeitgleich auch an Konzepten, wie könnte so ein Fahrzeug aussehen ohne Fahrer.
Ja, das habe ich auch gesehen. Da habt ihr ja auch ziemlich futuristisches Konzept eigentlich dargestellt. Was ich sehr interessant auch finde, ihr geht jetzt nicht den Weg, was man vielleicht von anderen Herstellern schon gesehen hat, dass man komplett auf neues Konzept geht. Man hat ja schon von Schwarmsystemen was gelesen und gehört und gesehen, sondern ihr versucht ja eigentlich eine Standardmaschine, wie in dem Fall jetzt eine Scheibenegge, an autonomen Traktor zu bauen. Also ihr versucht irgendwie bewährtes und Neues zu verbinden.
Genau, und es gibt sogar noch einen Schritt, den wir da vorgeschaltet haben mit einem Konzept, was wir vorstellen. Das nennt sich semi-autonomer Traktor. Das heißt, hier haben wir letztendlich eine Einheit erschaffen, die aus einem Standardtraktor, so wie wir ihn heute kennen, mit Kabine, einen autonomen Traktor machen kann. Weil wir wissen, dass dieses Fahrzeug eine Spezialaufgabe eben auch autonom übernehmen kann. In diesem Fall ist es der Pflanzenschutz. Wir wissen aber auch, dass ein Traktor deutlich mehr machen muss als nur spritzen. Und somit haben wir hier die Möglichkeit, dieses Fahrzeug auch jederzeit durch einen normalen Fahrer zu bedienen für andere Aufgaben. Und dann ist eben dieses Konzept dargestellt, was du gerade angesprochen hast. Die Kombination Zug, Fahrzeug und Anbaugerät integriert, vollautonom und eben auch voll elektrisch. Was natürlich von der Zeitspanne her vielleicht noch etwas länger dauert, bis wir hier eine Marktreife haben.
Aber das kann man sich eigentlich dann schon so vorstellen, nochmal einen Satz dazu. Ich lasse die Maschine losfahren und sie erledigt eigentlich die Arbeit komplett ohne menschlichen Eingriff dann später.
Genau.
Natürlich, das Anlernen habe ich, aber...
Genau, das ist eben die Idee und die große Herausforderung hierbei, wenn man das auch mal mit der Automobilindustrie vergleichen möchte. Ein autonomes Auto fährt von A nach B. Das ist an sich als Job relativ einfach. Ein Traktor muss natürlich immer noch eine Arbeit erledigen. Und hier gibt es natürlich viele, viele Parameter und Ansprüche auch an die Qualität dieser Arbeit. Wenn wir zum Beispiel über Bodenbearbeitung nachdenken, jeder, der Trecker fährt, kennt das. Hier gilt es, die Bearbeitungstiefe zu beachten. Hier gilt es, die Qualität der Arbeit zu überwachen und auch entsprechend natürlich reagieren zu können, wenn mal unerwartete Situationen auftreten, wie das Verstopfen zum Beispiel von einem Gerät. Und auf all diese Einflüsse muss das Fahrzeug entsprechend reagieren können.
Ah, so weit geht es da, ja. Da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Man hat ja oft Umwelteinflüsse, die die Maschine ja irgendwie mitbekommen muss, die ich als Mensch berücksichtige auch, ja.
Das, genau, und darin besteht eigentlich die eigentliche Herausforderung.
Ja, das stimmt, ja, weil autonom fahren, das stelle ich mir auch immer vor, geht ja. Geht vor allem ja bei John Deere schon seit Jahrzehnten eigentlich. Bloß, ja, diese Reaktion auf andere Sachen. Jetzt habe ich noch ein Ding, auf was ich noch eingehen würde, ist das Thema Drohnen. Was ja auch vor allem jetzt in Zusammenarbeit mit Volocopter, ist ja ziemlich interessant, das Gerät, was ihr da auch in der Future Technology Zone vorstellt. In welche Richtung geht es da? Womit befasst sich da schon dir noch?
Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, interessanterweise, wenn man in der Landwirtschaft über Zukunftstechnologien spricht, sind viele, viele Leute immer direkt bei der Drohne. Und natürlich sehen wir das auch als ein wichtiges Standbein in diesem Gesamtkonzept. Spielen Drohnen natürlich eine wichtige Rolle, für auch verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Es geht wahrscheinlich auch nicht ausschließlich nur um den Pflanzenschutz. Drohnen können natürlich auch im Bereich Data Management, Überwachen der Flächen, viele, viele Arbeiten übernehmen. Und wir zeigen eigentlich hier zwei Konzepte. Einmal ein Schwarmkonzept mit mehreren kleinen Drohnen. Allerdings haben wir hier auch immer die Herausforderung, eine kleinere Drohne kann, wenn es jetzt um den Job Spritzen geht, natürlich auch nur wenig Flüssigkeit mitführen. Und deswegen stellen wir eben auch gemeinsam mit Volocopter hier ein Konzept vor, dieser Giga-Drohne, die also entsprechend einen Sprühtank mitführen kann. Also das geht da einfach ein bisschen ja, mehr in die Größe, um die Effizienz einer Drohne eben zu steigern.
Ja, also auch eigentlich ein neuer Ansatz. Vor allem, das sind ja beide Bereiche da, kleine Drohne, die große Drohne. Alles hat man schon mal die letzten Jahrzehnte schon mal irgendwo vielleicht gesehen und gehört. Aber ja, wird sich auch herausstellen, wie sich das in den nächsten Jahren bewährt. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. In welche Richtung möchte John Deere mit dem Thema Digitalisierung vor allem so in den nächsten Jahren gehen? Also wo kann man sich jetzt vielleicht für die nächsten 5 Jahre vorstellen? Wo könnte es da hingehen noch?
Ja, ich denke, man sieht da sogar schon an den Produkten, die heute kommerziell verfügbar sind, dass das Thema bereits bei diesen Maschinen, das Thema Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das Sammeln von Daten, das Bereitstellen der Daten, auch die Vernetzung der Fahrzeuge ist heute schon ein ganz, ganz elementar wichtiges Thema und wir glauben, dass da eben auch die Reise hingeht und auch für uns als Hersteller natürlich darüber eine gewisse Differenzierung stattfinden kann, denn ja, dieser Bereich ist nahezu unerschöpflich. Ne? Wir denken über Konzepte auch im Kundendienst nach. Heute schon verfügbar, dass die Maschine eben entsprechend über Fernwartungssysteme meldet, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Unsere Vertriebspartner können schneller helfen und gezielter und besseren Service anbieten. Das sind heute schon Themen. Und wir sind uns sicher, dass in der Zukunft diese Reise eben noch weitergeht. Digitalisierung, Maschinenüberwachung, sicherstellen, dass die Maschine einen ganz hervorragenden und präzisen Job erledigt. Das wird zukünftig sicherlich noch wichtiger werden. Letztendlich, und das sehen wir auch, ist die Vernetzung der Fahrzeuge wichtig, auch eventuell markenübergreifend. Auch das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo wir jetzt auch einen großen Schritt gemacht haben. Und dann natürlich zukünftig, wir sind uns sicher, dass zum Beispiel das Thema Elektrifizierung, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ein Fahrzeug mit einer nicht vielleicht voll elektrifiziert, aber teilelektrifiziert auf dem Markt verfügbar ist. Wir sind der einzige Hersteller, der eine Goldmedaille für ein solches Konzept bekommen hat. Wir haben uns damit auch committed, diese Lösung innerhalb der nächsten 2 Jahre auf den Markt zu bringen.
Vielleicht abschließend 2, 3 Sätze zu dem Thema. Wie kannst du dir jetzt vor allem die Landwirtschaft in 10 bis 20 Jahren vorstellen?
Ja, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Thema. Und wir sehen ja, dass wir uns da zurzeit in einem ganz schönen Spannungsfeld eben befinden in der Landwirtschaft. Ich sage mal, die Kernaufgabe ist natürlich nach wie vor hocheffizient Nahrungsmittel zu produzieren. Und hier spielt Automatisierung eine riesen Rolle. Also ich gehe fest davon aus, dass die Systeme, wie wir sie hier zeigen, auch innerhalb der nächsten 15 Jahre im Markt eingeführt werden. Und wie gesagt, wichtig für uns ist dabei Ressourcenschonung, die Qualität des Jobs eben sicherzustellen und damit eben auch die Themen, die Gesellschaft oder die Fragen, die Gesellschaft zurzeit aufbringt, eben auch zu adressieren. Nicht? See und Spray zum Beispiel, der Aufwand an Pflanzenschutzmitteln wird dadurch drastisch reduziert. Also ich glaube, es wird ein Mix aus hochtechnologischen Lösungen sein mit entsprechender Ressourcenschonung auf der gleichen Seite. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren wieder zurückgehen zur Handhacke und dass die Landwirte dann das Unkraut selber jäten. Ich glaube, das können Maschinen besser.
Ja, und vor allem auch präziser. Es gibt natürlich noch viele andere Sachen auf eurem Stand zu sehen, aber da gehen wir nochmal in einem anderen Interview drauf ein. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen?
Also ich kann eigentlich nur jeden dazu auffordern, wenn er noch eine Chance hat, auf die Agritechnica zu kommen, diese Chance auch wahrzunehmen, uns hier auf dem Stand zu besuchen, sich alle Lösungen anzuschauen. Ja, ich denke, das ist eine ganz, ganz spannende Reise, auf der wir uns da zurzeit befinden. Und es bleibt abzuwarten, was wir vielleicht auf der nächsten Agritechnica sehen oder dann auf den folgenden Messen. Aber die Richtung ist, glaube ich, klar.
Alles klar, dann danke ich dir soweit für das Interview.
Vielen Dank.
So, wir sind jetzt hier auf dem Viewpoint bei John Deere und wir können hier auf die ganzen Schlepper runterschauen. Da hinten sieht man ein älteres Modell, wohl vom Design sieht er etwas anders aus als die anderen, die wir hier sehen. Der hat Räder und die anderen haben so Raupen. Jessica, was ist dir so aufgefallen?
Ja, also jetzt kommt hier mal die Fachmeinung. Ich muss tatsächlich zugeben, mit Schlepper kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber wir haben jetzt halt gerade die 3 Modelle aus einer Vogelperspektive mehr oder weniger vor uns und man sieht schon eindeutige Unterschiede. Ich würde sagen, die Fahrerkabine ist viel moderner geworden und wie du ja eben schon sagtest, man hat jetzt dieses Raupenfahrwerk. Ja, sieht doch ganz nett hier aus.
Bei dem einen, beim älteren Modell sind auch die Räder drauf und bei dem neuen sind Raupenfahrwerk drauf, oder Peter? Oder habe ich das irgendwie falsch interpretiert?
Ja, zum einen habt ihr natürlich das neue Design angesprochen, was natürlich die Jessica gerade schon richtig gesagt hat, ist natürlich jetzt ein bisschen moderner, geht mehr in die Zukunft und so weiter. Was das mit dem Raupenfahrwerk angeht, Thorsten, es ist jetzt nicht so, dass alle neuen Schlepper, die jetzt hier das neue Design haben, auch nur so rumfahren. Also die gibt es ja deswegen immer noch mit Rädern. Also das ändert sich ja deswegen nicht. Aber es ist eben so jetzt, dass John Deere diesen 8RX entwickelt hat und der als erster Standardschlepper von Werk aus mit solchen Raupenfahrwerken kommt. Ja, also schaut ziemlich interessant aus. Hat man bisher jetzt nur von Eigenumbauten bzw. von anderen Herstellern gekannt, dass man es an seinen Schlepper angebaut hat. So weit kenne ich das jetzt bisher. Also ich kenne jetzt so keinen, der es wirklich von Werk aus so wie John Deere bringt.
Also du bist ja jetzt hier der Praktiker unter uns. Was verspricht man sich darunter? Also warum Raupenfahrwerk? Weißt du das?
Natürlich wesentlich mehr Traktion, das ist ja auch logisch. ein Rad hat ja wesentlich weniger Aufstandsfläche als so ein Raupe. Das siehst du ja sogar jetzt von außen aus. Ne? Also ein Rad steht ja von der Aufstandsfläche am Boden mit relativ wenig vom Reifen.
Ja, ja.
Und er steht ja mit sehr viel am Boden. Und natürlich ist auch dadurch, dass der Schlepper ja nicht ganz leicht ist, halt auch der Bodendruck wesentlich geringer, weil es auf eine viel größere Fläche verteilt ist. Auch da haben wir ja einen Experten im Interview, der uns das nochmal ganz genau erklärt. Wir haben ja jetzt gerade hier auf dem Stand von John Deere die Future Technology Zone angesprochen. Sind wir schon intensiv mit dem Tillmann drauf eingegangen. Aber es ist natürlich nicht alles, was es hier bei John Deere auf der Agritechnica zu sehen gibt. Und deswegen haben wir hier nochmal einen zweiten Interviewpartner. Ja, sein Schwerpunkt ist vor allem eigentlich die Schlepper. Aber am besten, du stellst dich kurz einfach mal selber vor. Wer bist du und was machst du bei John Deere?
Ja, mein Name ist Nico Wessling und ich bin Produktmarketing-Manager, zuständig für die Großtraktoren, wohne in den USA und bin zuständig dafür, dass die Traktoren, die wir bauen, in Zukunft global so aufgestellt sind, dass der Kunde genau das bekommt, was er benötigt.
Und das klingt schon mal sehr interessant.
Oh, und das ist es tatsächlich auch. Das ist ein...
Hört sich auch so an.
Das ist der Job, den ich als Kind immer haben wollte und es ist ganz fantastisch, wenn man seinen Kindheitstraum als Beruf auch umsetzen kann.
Vor allem, wenn man dann auch in der USA direkt mal, ja, bei John Deere in den Ursprüngen vielleicht auch sogar mit dabei ist.
Absolut.
Und da seine Arbeit mitverrichten kann.
Genau, das ist auch genau das, was ich tue. Wir reden mit den Kunden und hören den Kunden genau zu, wie sich deren Betriebe verändern, wie sich die Herausforderungen der Kunden so darstellen und überlegen dann, was für Fahrzeuge müssen wir in der Zukunft bauen, um sicherzustellen, dass die Betriebe auch in Zukunft in der Lage sind, mit den Maschinen ordentliches Geld zu verdienen.
Dann merkt man auch hier wieder, das haben wir jetzt auch mit Peter Koch vor 2 Wochen schon gehabt, das Thema, und jetzt gab es mit Tillmann auch, der Kunde und auch irgendwo die Gesellschaft stehen schon immer sehr im Vordergrund. Das wird immer sofort angesprochen, finde ich sehr interessant.
Ja, und das, es wird nicht angesprochen, weil das jetzt irgendwie eine Phrase ist, auf die wir alle eingestellt sind. Deswegen hat der Peter das nicht gesagt oder Tillmann das nicht gesagt, sondern wenn man Produkte entwickeln will, dann muss man als allererstes mal versuchen, auf das grundsätzliche Problem oder die grundsätzliche Herausforderung des Kunden einzugehen. Es geht nicht darum, tolle, große Maschinen zu entwickeln, die gut aussehen. Das ist sicherlich auch das, was man am Ende macht. Aber in Wirklichkeit will man die Probleme und Herausforderungen des Kunden lösen. Und der Kunde ist nicht alleine. Der ist immer in einem größeren sozialen System, Ökosystem eingebunden. Und Umweltaspekte spielen eine große Rolle. Das muss alles bedacht werden. Und wenn man einen Schlepper entwickelt, das dauert sicherlich 5 Jahre, von der Idee, bis der Schlepper da ist. Also ist meine Aufgabe, 5 bis 10 Jahre in die Zukunft zu schauen und heute zu überlegen, was wir denn in 5 bis 10 Jahren für Traktoren bauen.
Ja, das ist schon mal interessant. Aber kommen wir mal zurück zu Agritechnica. Wir hatten ja jetzt das Thema Future Technology Zone schon intensiv mit dem Tillmann vorhin besprochen, war sehr interessant. Es gibt ja nicht nur die Future Technology Zone zu sehen, sondern wir haben ja hier auch noch viele interessante Neuheiten, vor allem auch, was sieht man denn grob so auf dem Messestand noch so? Was kann man hier noch erleben?
Ja, also der große Unterschied zu dem, was wir in der Future Technology Zone zeigen, und das sagt ja schon der Name, ist Future. Interessante Entwicklung, die man machen könnte. Alles, was außerhalb der Future Technology Zones steht, sind dann Dinge, die jetzt auch verfügbar sind, die wir in der Vergangenheit gebaut haben, um die Probleme von heute und die Herausforderungen von heute eines modernen landwirtschaftlichen Betriebes zu lösen. Und dabei möchte ich ganz explizit betonen, es gibt nicht nur große landwirtschaftliche Betriebe, es gibt mittlere und auch kleine landwirtschaftliche Betriebe. Und die sind ein ganz wesentlicher Teil nicht nur unseres Geschäfts, sondern auch der Gesellschaft. Und deswegen stellen wir neben sehr großen Traktoren, die auf Raupen fahren, auch kleinere Traktoren vor. Wenn wir jetzt mal in die Automobilwelt eintreten würden, wir stellen kleine Kompaktwagen vor, genauso wie große SUVs, weil für beide gibt es einen Markt in der Welt und tatsächlich werden beide auch benötigt. Und wir bieten hier alles das an, was du moderne Landwirt in Europa und darüber hinaus benötigt.
Ja, wie wir sehen oder gesehen haben, ziemlich umfangreich. Der Stand ist ja dann doch nicht unbedingt der kleinste. Aber gehen wir nochmal auf die Neuheiten auch ein. Ich habe das im Vorfeld schon mitbekommen. Ihr habt ja euer Designkonzept überarbeitet und wenn ich mich nicht täusche, hat das sogar BMW ein Stück weit die Finger mit im Spiel.
Ja, das ist so. Und gerade habe ich ein wenig darüber geredet, wie sehr wir versuchen, dem Kunden zuzuhören und daraus die richtige Lösung zu entwickeln. Und wenn man dann die Lösung hat, dann weiß man, okay, so kann man das Problem lösen. Dann wird eine Maschine gebaut, die ist relativ teuer. Das macht aber nichts, weil es eine Maschine, mit der Geld verdient wird. Nichtsdestotrotz auch wenn die Entscheidung rein rational getroffen werden sollte für eine landwirtschaftliche Maschine, am Ende ist das Aussehen doch immer noch ganz entscheidend. Und deswegen haben wir uns sehr stark dem Design auch gewidmet. Natürlich pflügt ein Schlepper nicht besser, der grubert nicht besser und der fährt auch nicht besser auf der Straße, wenn er schön aussieht. Aber es sieht schöner aus, wenn er über die Straße fährt. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns vor längerer Zeit schon mit BMW Designworks zusammengetan. BMW betreibt ein eigenes Designstudio, die sowohl die Autos als auch andere Industriekunden bedienen. Die sitzen in Kalifornien und sind quasi unser Haus- und Hofdesigner und sind eigentlich bei allen Traktorenentwicklungen integriert. Was Teile angeht, die man außen sehen kann, von Lampen und Lichtern bis hin zum ganzen Schlepper, was man zum Beispiel jetzt beim neuen 8R dann auch in voller Gänze sehen kann, der von vorne bis hinten tutti completi von BMW Designworks designt wurde.
Ah, ja, das sieht man auf jeden Fall auch. Also man hat ja hier dann doch den Vergleich auch zu den europäischen Traktoren, die ja, ich sag mal, noch das Design haben, so wie wir es gewohnt sind. Und man sieht auch hier am Messestand, es steht auch ein 8R in der Version, wie er bisher eigentlich
genau
war, da. Und es ist schon
ein großer Unterschied.
Ja, also ganz anders. Also man merkt, dass da wirklich Design dahinter steckt.
Ja, absolut. Und das Design hat natürlich auch eine Form und eine Ausdruckssprache. Und was das Design aufzeigen sollen, sind große, starke, nach vorne gerichtete Maschinen, die haben Ecken und Kanten, so wie auch der Landwirt Ecken und Kanten hat. Und die Maschine soll eine Maschine sein, vor der man steht, mit der man sich identifiziert. Nicht nur, weil sie einfach einen hervorragenden Job macht, weil sie einfach auch gut aussieht. Und natürlich ist uns klar, dass Design ist kontrovers und über Geschmack lässt sich streiten. Aber wir denken doch, das, was wir mit dem hier haben, dass das richtig einen tollen, kraftvollen Schlepper darstellt und ein nach vorne gerichtetes Design ist.
Auf jeden Fall. Finde ich auch echt eigentlich ein spannendes Thema. Vor allem, man hatte im Vorfeld schon die Geschichte mit BMW und den Vergleich immer gehabt. Also fand ich spannend.
Und vielleicht noch als Ergänzung daran, weil die wenigsten Leute das vermuten würden, dass ein Hersteller, der Landmaschinen herstellt, und ich sag's mal ganz platt, ein Treckerhersteller, allgemein kommt die Frage, hat denn der überhaupt eine Klimaanlage, so ein Trecker? Und da stellt sich dann natürlich dann auch manchmal die Unwissenheit der Leute da, die nicht in der Landwirtschaft sind. Aber dann kann man das sehr schnell erklären. Natürlich hat ein Schlepper eine Klimaanlage und der hat auch schon länger eine Klimaanlage, als Klimaanlagen in Autos verbaut werden. Und unsere Lenksysteme sind schon lange so, dass man nicht mehr selber lenken muss im Vergleich zum Automobil. Und dann kommt natürlich auch das Design dazu. Ein Industriedesign ist eine ganz eigene Branche innerhalb des Designs. Und das hat bei uns jetzt auch mal richtig zugeschlagen. Und ich denke, das ist auch wichtig, weil es fahren viele Schlepper rum, die sollen schön aussehen in der Landwirtschaft.
Ja, sehe ich auch so. Aber ihr habt noch ein anderes Thema, was eigentlich noch eine Neuheit ist, ist ja der 8RX. Ich glaube, das ist auch so dein...
Ist mein Schwerpunkt.
Genau, dein Schwerpunkt. Erzähl uns mal, was hat es damit auf sich, was steckt dahinter und was ist auch das Ziel mit dem Schlepper?
Also der 8RX ist wahrscheinlich die Maschine, die hier auf der Agritechnica am meisten Aufsehen auf sich ziehen wird, weil es eine komplett neue Maschinenform ist. Und Maschinenform heißt immer, wenn man anfängt, einen Schlepper in seiner Grundform zu verändern. Es gibt Maschinen, die nur auf Rädern laufen, kleine Räder vorne, große Räder hinten. Dann gibt es Traktoren mit gleich großen Rädern. Es gibt Knicklenker. Es gibt Knicklenker auf Raupen und es gibt Knicklenker auf Rädern. Und in diesem Fall haben wir zum allerersten Mal einen Standardschlepper, der normalerweise große Räder hinten und kleine Räder vorne hat, komplett auf Raupen gestellt. Und das hat so in der Industrie noch nicht gegeben. Das ist das allererste Mal, dass ein Hersteller so einen großen Schritt macht und eine Maschine von Anfang an so designt, dass sie auf 4 Standardraupen laufen kann.
So Umbaumaßnahmen gab es ja schon mal hier und da.
Genau.
Ja, hat man schon gehört. Aber jetzt kommt es ja praktisch von vornherein und es hat... Ja,
und da gibt es einen sehr, sehr guten Grund für. Denn als allererstes mal wieder die Frage, warum dann überhaupt? Warum haben wir das gemacht? Der Schlepper sieht ganz toll aus, der ist von BMW designt worden und die Massen stürmen drauf zu. Aber am Ende aller Tage geht es darum ja eigentlich nicht, sondern der Schlepper muss seine Arbeit verrichten. Und der Landwirt steht heute vor einer Herausforderung. Die Zeitfenster werden immer enger, in denen er arbeiten kann. Das Wetter ändert sich. Die Gesetzgebung spielt auch eine entscheidende Rolle. Das heißt, die Zeitfenster, an denen ich arbeiten kann und arbeiten darf, werden kleiner. Und das heißt, ich muss mehr schaffen in weniger Zeit. Dadurch sind die landwirtschaftlichen Maschinen größer geworden. Das hat man in den letzten 20 Jahren gesehen. Traktoren, Mähdrescher, alles wurde immer größer. Das führt dann aber auch dazu, dass die Maschinen schwerer werden. Und das hat negativen Einfluss auf den Boden. Der Boden verdichtet. Und mit zunehmender Bodenverdichtung sinkt der Ertrag. Und das heißt, ich als Landwirt bekomme zwar mehr geschafft auf meinen Feldern, aber über die Zeit degeneriert der Ertrag. Und das hat negative Einflüsse. Und das hat auch noch andere negative Einflüsse. Das Wasser läuft nicht mehr so gut ab, etc. pp. Also da spielt ein sehr großer Umweltaspekt seine Rolle. Sowas kann man machen. Man kann noch größere Räder aufbauen. Irgendwann ist man nach oben begrenzt. Man kann Zwillingsräder anbauen an einen Schlepper. Das geht aber nicht, wenn man auf der Straße fahren will.
Vor allem Europa und Deutschland.
Genau. Ich meine, ich habe es gesagt, ich lebe jetzt in den USA. In den USA ist es kein Problem. Da darf ich mit Zwillingsrädern auf der Straße fahren. Hier geht das nicht. Also die Herausforderung des Landwirts ist, ich muss eine große Maschine aufs Acker bekommen. Die soll alle ihre Zugkraft auf den Boden übertragen, aber da gleichzeitig den Boden nicht verdichten. Und wenn es nass ist im Acker, dann muss ich trotzdem reinfahren können in das Acker, ohne das Acker zu zerstören. Und all das ist das, was der 8RX kann. Die Maschine geht eher ins Feld als eine Radmaschine. Die bleibt länger im Feld als eine Radmaschine und sie minimiert die Bodenverdichtung auf, ich würde sagen, sie minimiert nicht nur die Bodenverdichtung, sie verhindert jegliche Bodenverdichtung. Und was wir halt haben, ist nur 0,5 bar Auflagendruck bei der Maschine. Das ist das Wenigste, was es überhaupt geben kann. Jeder Kunde, der eine Maschine sieht, einen Trecker sieht oder jeder andere, sieht riesengroße Reifen, sagt, meine Güte, diese großen Reifen, damit kommt der Trecker ja überall hin. Aber in Wirklichkeit hat der Reifen, das ist ein Kreis und nur die unterste kleine Fläche des Reifens ist auch auf dem Acker. Und da wird dann auch die ganze Maschine mit ihrem Gewicht draufstehen. Wenn ich jetzt ein Raupenlaufwerk habe, dann verlängere ich diese Aufstandsfläche um ein Vielfaches. Und ich würde sagen, dass das einfachste Beispiel, wenn man das verstehen kann, ist, wenn Schnee liegt. Nehmen wir mal an, es hat mal ordentlich geschneit, also mal so richtig, mal so 40 Zentimeter oder sowas, für die Skifahren gehen. Und man versucht, durch den Schnee zu laufen, dann ist das sehr anstrengend, weil man sinkt halt jedes Mal mit dem Fuß komplett ein. Jetzt kann ich mir einen Schneeschuh anziehen, vergrößere meine Fußfläche um das Zehnfache und kann ganz bequem über den Schnee laufen. Und genau das ist das, was eine Raupe macht. Sie sorgt dafür, dass ich in den Boden nicht einsinke, dass ich den Boden nicht verdichte und aber trotzdem gut vorankomme.
Ja, und das Interessante ja eigentlich noch an dem Schlepper, an dem Konzept ist ja, es ist im Endeffekt ein Standardschlepper. Also er lässt sich ja weiterhin fahren wie gewohnt,
ja,
grob. Und man kann damit auch in Europa und in Deutschland auf die Straße,
oder? Genau, und jetzt werden wir mal ganz konkret auf die Maschine eingehen. Du hast es gerade schon mal gesagt, es gab ja schon immer Nachrisslösungen, die man sich dran schrauben konnte. Das haben viele unserer Kunden auch gemacht. Die haben die Räder abgenommen und haben dann Raupen von Nachrüstern angebaut. Das kann man mit jeder Maschine, auch von allen anderen Herstellern machen. Und einige Kunden haben das gemacht. Das geht aber mit jeder Menge Nachteile einher. Raupenlaufwerke haben starken Grip. Damit wird ein massives Drehmoment erzeugt. Und eine Maschine, die auf Rädern läuft, normalerweise ist nicht dafür ausgelegt, Raupenlaufwerke über ihre Lebensdauer zu verdauen, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Haltbarkeit der Maschine wird auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig, weil das so ist, gibt jeder Hersteller dann auch keine Garantie mehr auf die Maschine, weil es ein massiver Eingriff in die Designstruktur der Maschine ist. Und das ist natürlich ein großer Nachteil für den Kunden. Und hinzu kommt noch, dass die Geschwindigkeit auf 25 km/h gedrosselt werden muss, weil das Übersetzungsverhältnis zwischen Vorder- und Hinterachse nicht mehr stimmt. Raupenlaufwerke sind generell halt kleiner als Räder und damit kommt es generell zu extremen Belastungen im Antriebsstrang. Und jetzt lassen wir alle mal die technischen Details an der Seite. Der Fahrer, der auf der Maschine sitzt, die Maschine sieht cool aus von außen mit nachgerüsteten Raupen, aber wenn ich drauf sitze und einen Tag mit gearbeitet habe, dann will ich nichts wie runter von der Maschine, weil Geräusche, Vibrationen, alles wird direkt in die Maschine übertragen und es ist ein wirklich nicht gesundheitlich nachhaltiger Arbeitsplatz. Und all das haben wir mit dieser Maschine gelöst. Die Maschine fährt 40 km/h auf der Straße bei voller Gewährleistung. Die ist so ausgelegt, dass ihre gesamte Lebensdauer natürlich auch mit dem Raupenlaufwerk darstellen wird. Und ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt ist, dass man halt sicherstellt, dass Vibrationen und Stöße nicht in die Kabine übergehen, weshalb wir eine neue Kabinenfederung entwickelt haben, die logischerweise wie jede Kabinenfederung zwischen Chassis und Kabine sitzt. In diesem Fall aber die Kabine komplett vom Fahrzeug entkoppelt, sodass keinerlei Vibrationen und Geräusche in die Kabine übertragen werden. Wenn wir jetzt hier auf die Maschine aufsteigen würden und losfahren würden, dann würde er sagen, meine Güte, ich merke überhaupt gar nicht, dass ich auf einem Raupenschlepper fahre. Der fährt ja genauso schön und smooth wie ein toller, vollgefederter Radschlepper. Und das ist ein ganz entscheidender Vorteil.
Was ist denn in der Kabine noch? Was erwartet mich da noch als Fahrer?
Als Fahrer erwartet einen da alles, was man gerne haben möchte. Die Kabine, die auf alle Großraktoren von John Deere jetzt aufgebaut wird, ist, wie du sagst, von Grund auf neu entwickelt worden. Und sie ist größer geworden. Der Einstieg ist größer geworden, damit man leichter reinkommt. Und wenn man drin ist, muss man als allererstes mal bedenken, dass sie ein Arbeitsplatz ist. Und in der Saison, wenn die Ernte läuft, wenn die Bestellung läuft, dann verbringt man 12, 13, 14 Stunden in der Kabine. Die Tage sind lang und anstrengend. Und das fängt damit an, dass man erstmal einen ordentlichen Sitz benötigt. Wir haben einen komplett neuen Sitz selber entwickelt. Der ist gekühlt und beheizt, hat Massagefunktion in der Sitzfläche und im Rückenpolster, sodass, wenn ich lange drauf sitze, mir die Beine nicht einschlafen, weil das kann tatsächlich sehr unangenehm werden, wenn einem das passiert. Dann ist der Sitz voll elektrisch einstellbar und hat eine hohe Rückenlehne bekommen. Das ist halt ganz wichtig, dass die Rückenlehne hoch ist, damit man gut von hinten unterstützt ist. Dann kann er sich bis zu 60 Grad zur Seite drehen. Das heißt, ich muss nicht meinen Nacken verdrehen, um nach hinten zu schauen, sondern drehe den ganzen Sitz zur Seite, sodass ich sowohl nach vorne als auch nach hinten bequem schauen kann. Dann weiß man, wenn man das macht, dann fragt man sich, wohin eigentlich mit den Füßen. Deswegen haben wir extra in die Kabine Fußrasten eingebaut. Da sitzt man jetzt drauf wie auf einer Harley, legt die Füße hoch, klappt das Lenkrad weg und der Schlepper läuft. Und wir haben vom 6R die Bedienphilosophie mit dem Command Pro Joystick übernommen. So dass, wenn man ein stufenloses Getriebe jetzt hat, den Schlepper halt komplett mit einem Joystick fährt. Ganz wichtig noch, lange Tage, wenn es mal langweilig wird, fängt man an, Musik zu hören. Ist komplett neues Radio eingebaut worden, inklusive Apple CarPlay. Wir haben Subwoofer-System drin, Dolby Surround-System, also Kabinenparty.
Ich kenne das ja auch von meinem 8R. So ein Subwoofer unter dem Sitz ist schon nicht schlecht.
Genau, und das, was du kennst, war das alte.
Ja, genau.
Jetzt haben wir auf das Ganze nochmal das Doppelte draufgelegt. Wir haben, das ist tatsächlich, was wir unterm Strich mit der Kabine gemacht haben. Wir haben das Gute noch besser gemacht.
Hört sich auf jeden Fall gut an. Was willst du unseren Zuhörern vielleicht noch abschließend noch zwei, drei Sätze mitgeben?
Die Messe selber ist beeindruckend und wir stellen hier einen riesen Haufen neuer Maschinen vor. Wir haben einen riesigen Messestand und ich selber bin immer wieder beeindruckt von der Agritechnica als solches. Sie ist die größte Indoor-Messe der Welt. Es gibt keine größere und wir reden über Landwirtschaft und ich denke, es ist ein guter Ausblick dafür, wie wichtig die Landwirtschaft in unserer Gesellschaft ist, wie groß sie ist, wie professionell wir als Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, aufgestellt sind. Und dass aber auch der Spaß nicht zu kurz kommt und dass wir uns halt versuchen, ganzheitlich in die Gesellschaft zu integrieren. Und deswegen auf Dinge achten wie Bodendruck, daher der 8RX. Aber wenn der Fahrer dann drauf ist, dann halt auch den Spaß nicht zu kurz kommen lassen sollen. Also wie ich gerade schon mal sagte, ordentliche Kabinenparty gilt.
Danke, Nico.
Bitte. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Ja, genau. Also ihr habt ja gerade gehört, nochmal das Interview zu dem neuen Schlepper mit dem Raupenfahrwerk. Und was ich auch spannend fand, dass der BMW da mitgewirkt hat. Das wusste ich auch nicht. War jetzt optisch nicht so zu erkennen. Aber klar, ich meine, wer weiß es besser als die Bayern, was die Optik anbelangt. Ja, und ansonsten, wir stehen hier tatsächlich noch immer auf der Aussichtsplattform. Und ich habe gerade den Top-Blick auf den X9 Mähdrescher. Ein Riesengerät. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Viele Infos gibt es darüber auch jetzt noch nicht. Also wir haben quasi gerade den Live-Blick auf ein Gerät, was erst nächstes Jahr auf den Markt kommt. Und ja, was soll ich sagen? Wow!
Ja, ein Riesenteil. Ja, also das ist auch abgesperrt. Also was, ich würde mal schätzen, so 8 Meter mindestens, oder? Sind das 8 Meter? Ja,
vielleicht 14.
Wie viel Meter?
Ja, auf jeden Fall. 12, 14 sind es auf jeden Fall.
Boah, das ist ganz schön heftig. Echt. Wo kommen die zum Einsatz? Auch in Deutschland?
Also so ein Gerät erstmal gar nicht, weil es gibt es ja offiziell noch gar nicht. Ist das soweit, wie ich jetzt auch gehört, aber auch von der John Deere-Seite das größte Gerät an Mähdreschern, was sie jetzt auf jeden Fall gebaut haben bisher. Und das, wenn man hier jetzt den Blick hat wie wir und es steht da so normal große Mähdrescher daneben, ist das schon nochmal eine andere Liga, muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der deutsche Markt da jetzt der Ziel Markt ist, beziehungsweise der primäre Tiermarkt ist. Ich denke eher, das geht ja für größere Strukturen, weil so ein Teil bei uns zu bewegen ist schon gigantisch. Und natürlich auch die Auslastung ist nochmal ein anderes Thema. So ein Teil muss ja auch irgendwo wirtschaftlich betrieben werden und wenn man nur kleine Flächen hat und das die Riesenmaschine nur am Acker ganz kurz ist und dann schon wieder zum nächsten fahren muss, hat man ja irgendwo auch nie die Leistung, die man ja eigentlich damit haben könnte und somit ja auch nicht die Ersparnis, was eine größere Maschine bringen würde.
Ja, auch interessant, also das so zu betrachten.
Vielleicht habt ihr es ja auch auf die Agritechniker geschafft und vielleicht war ihr auch am John Deere Stand. Uns würde natürlich interessieren, welche Eindrücke ihr hattet von den Sachen, die wir hier heute von unserer Sicht und auch natürlich von Experten sich beschrieben haben. Könnt ihr uns auf jeden Fall mal mitteilen. Ansonsten, wer es noch nicht gesehen hat, John Deere auf der Agritechniker 2019, die noch bis 16. November geht, ist John Deere in Halle 13 zu sehen. Oder eben auf dem John Deere Blog bzw. auf den ihren Social Media Kanälen, Instagram oder Facebook, sind ja stark aktiv. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal einiges an Infos holen. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwie sonstige Fragen habt, Anregungen, wie immer, Ergänzungen, könnt ihr es einfach loswerden auf info@farmcast.de. Nimmt doch einfach eine Audio-Nachricht auf oder schreibt uns einen Text. Wir freuen uns über alles, was wir so kriegen. Mittlerweile natürlich auch gerne über Instagram, da kommt auch einiges mittlerweile rein. Ansonsten, Thorsten, wie kann man uns sonst noch erreichen?
Über unsere Webseite natürlich, www.farmcast.de. Schreibt uns doch deine Meinung, Kommentare oder Anregungen auf info@farmcast.de, also unsere E-Mail-Adresse. Dann findet ihr uns auf Facebook unter farmcast-landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns einfach da, wo du uns hörst.
Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter,
Jessica
und Thorsten.